Heute zu Gast Lieferando, Gründer und Vorstand Jörg Gerbig.
Wir konzentrieren uns halt wirklich auf diesen Netzwerkeffekte, ja. Sprich, wir arbeiten konstant an der Verbesserung des Restaurantportfolios, dass wirklich neue Restaurants akquiriert werden und konstant eben an der Verbesserung der Top-of-Mind-Brand-Awareness. Und dahingehend hatten wir dann auch Vorteile eben, dass wir eben eine Ein-Marken-Strategie gefahren haben, während Delivery Hero dann drei Marken hatte.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Die Zeiten bleiben leider sehr, sehr bewegt und wir setzen hier im OMR-Podcast unsere Serie fort, in der wir mehr oder weniger eigentlich ungeplant, aber zurückblickend doch zutreffend mit den erfolgreichsten deutschen Digitalgründern der letzten Jahre sprechen, die die krassen Firmen aufgebaut haben und jeweils hören, wie sie mit der Situation umgehen, mit ihren Firmen. Dazu zählt ja schon der Podcast mit dem Tarek Müller von vor ein paar Wochen, sicherlich mit Johannes Reck von Get Your Guide und auch die aktuelle Folge, die jetzt gleich kommt mit Jörg Gerbig, dem Gründer von Lieferando, zählt da rein. Lieferando, das wissen wahrscheinlich die wenigsten mittlerweile, mit der Mutterfirma Takeaway Group und Just Eat, einem weiteren Konzernunternehmen, zusammen über 10 Milliarden wert. Und der Jörg hat das halt mit aufgebaut in den letzten Jahren, gemeinsam mit einem Team natürlich, und erzählt uns jetzt im Podcast seinen Blick auf die Situation. Ist er wirklich mit Lieferando Krisengewinner? Warum könnte das so sein? Warum aber auch nicht? Wo stehen die da gerade? Was sehen die für Effekte? Aber auch ein bisschen abseits von den aktuellen Themen, wie haben sie überhaupt geschafft, Lieferando so groß zu bekommen? Wie haben sie sich in dieser Marketing-Schlacht, die es ja gegeben hat über Jahre, wo die verschiedenen Anbieter sich da um den Kunden gestritten haben, mit riesigen Werbebudgets, davon erzählt der Jörg gleich auch, wie sie da durchgekommen sind, wie er jetzt mit der Situation natürlich umgeht, dass seine Fahrer sozusagen ein Stück ja auch im Risiko stehen, sich zu infizieren oder sogar die Krankheit weiterzugeben, wie sie das lösen. Und er sieht halt sehr, sehr viele interessante Effekte, weil er halt so viel Daten hat, auch quer durch Europa. Am Ende war er sogar, oder ist er mit Lieferando sogar Sponsor der Europameisterschaft also gewesen, aber auch im nächsten Jahr, und erzählt mal so ein bisschen, wie das gelaufen ist, die Verschiebung aus Sponsorensicht und. Also ich glaube, es ist ein reichhaltiger Podcast, wo man extrem viel mitnehmen kann, einfach über die Welt, in der wir leben, aber auch natürlich über den Aufbau von Firmen, über Digitalbusiness. Und ja, in dem Sinne direkt rein. Viel Spaß mit Jörg Gerbig von Lieferando und Takeaway und am Ende auch jetzt mittlerweile Just Eat. Prost. Moin Jörg.
Hi, hallo.
Ja, wie ist die Lage? Also Corona, bist du wirklich der ganz große Krisengewinner?
Ja, also einfach ist das noch nicht zu sagen. Also wir haben halt so verschiedene Entwicklungen jetzt gesehen in den letzten Wochen. Also du hast zum einen halt die Tatsache, dass der Konsument so ein bisschen verunsichert ist, ne? Du hast halt früher so gewisse Routinen bei den Leuten, Gewohnheiten. Das heißt, viele Leute haben beispielsweise jeden Freitag ihr Essen bestellt, abends eine Pizza oder so. Und dann wussten wir genau, okay, jemand, der am Freitag seine Pizza bestellt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er am nächsten Freitag wieder eine Pizza bestellt. Mhm. Oder so ein ganz typisches Beispiel auch sonntags, liegst einfach faul auf der Couch und bestellst dann deine Pizza und gehst gar nicht mehr aus dem Haus raus. Und die Gewohnheiten waren jetzt irgendwie mit den ganzen Umstellungen und Einschränkungen, war der Konsument erstmal so verunsichert, dass diese ganzen Gewohnheiten erstmal in den Hintergrund getreten sind. Und jetzt muss der Konsument sich erstmal wieder, glaube ich, in dieser neuen Umgebung zurechtfinden und seinen Alltag finden. Und das passiert jetzt so langsam. Also das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wir haben natürlich auch kurzfristig erstmal relativ viele Restaurants verloren, weil die einfach geschlossen haben. Weil die gesagt haben, okay, unser Hauptbusiness ist Inhouse-Restaurant-Business und dann schließen wir. Und das fällt ja dann bei uns auf der Plattform auch erstmal weg. Und auf der anderen Seite haben wir aber super viele Restaurants, die jetzt in dieser echt schweren Lage für sie da versuchen, jetzt ihre Umsätze irgendwie einigermaßen aufrechtzuerhalten und dann neu bei uns mitmachen wollen. Also beispielsweise in Deutschland haben wir alleine über 2.500 Restaurants, die jetzt kurzfristig bei uns mitmachen wollen. Und die versuchen wir natürlich jetzt so schnell wie möglich drauf zu kriegen, damit wir eben die Restaurants, die weggefallen sind, kompensieren können. Mhm. Und da ist es momentan noch ein bisschen zu früh abzuschätzen, wo das am Ende dann sich auspendeln wird. Also, aber ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt schon eine große Abschätzung treffen können. Aber wir hoffen natürlich, dass wir langfristig mit den neuen Restaurants, die draufkommen, da auch gewinnen können.
Sag mal, sieht man denn, oder ich stelle mir so ein bisschen vor, dass auch die Anzahl der Orders bei euch irgendeine Art fast von Konjunkturbarometer ist, weil wenn es jetzt irgendwie schwierig ist, dann bestellt man das Essen nicht über Lieferando, sondern dann kocht man vielleicht sogar selber oder so. Sind denn die Orders insgesamt deutlich runtergegangen in den letzten Wochen?
Ja, also konjunkturabhängig ist eigentlich weniger, weil du hast eigentlich immer wieder Leute, die dann trotzdem halt sagen, okay, ich gehe jetzt dann vielleicht nicht mehr raus essen, weil draußen muss ich dann noch die teure Flasche Wein zahlen und die Getränke. Und das spare ich mir, dann bestelle ich lieber zu Hause. Ja? Okay. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Leute, für die vielleicht Essen bestellen schon jetzt sehr, sehr teuer war und die schrecken sich dann dahingehend ein bisschen mehr ein. Also interessantes Beispiel ist beispielsweise, wenn die Gehälter gezahlt werden am Ende des Monats in Deutschland, dann danach merkst du, dass wir in der Regel so sagen wir 10-15% an Orders hochgehen. Ja. Also da siehst du schon, für viele Leute ist es eben auch was nicht so günstig ist. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch Leute, die sagen, okay, ich gehe vielleicht nicht mehr raus ins Restaurant essen und dafür esse ich dann jetzt eben zu Hause und spare mir die Getränke. Aber wie gesagt, da ist noch ein bisschen, jetzt vor den letzten Tagen ist noch ein bisschen zu früh, da eine Abschätzung einzuzugeben. Und dann sind wir ja auch leider, oder das heißt leider, wir sind ja auch börsennotiert und deswegen, wenn es da einen klaren Trend gäbe, dann müsste man das auch noch veröffentlichen.
Okay. Aber ich meine, mir hatte mal einen Kumpel erzählt, der bei Axel Springer arbeitet, dass wenn die Bild-Zeitung den Copypreis, glaube ich, um 5 oder um 10 Cent anhebt, dass dann signifikant, also Hunderttausende von Leuten nicht mehr die Bild-Zeitung kaufen. Ne? Wo man denkt, okay, das wahrscheinlich wissen das die meisten jetzt aus unserer Blase gar nicht, wie teuer die Bild-Zeitung ganz genau ist. Aber für viele ist dann halt so, okay, krass, 10 Cent teurer, kaufe ich nicht mehr.
Ja, also ich meine, die breite Masse, wie gesagt, ich meine, das können wir uns in dem Kosmos teilweise gar nicht so vorstellen. Aber die breite Masse, wie gesagt, bei denen wird dann das Geld Ende des Monats knapp. Und wenn dann das neue Gehalt kommt, dann gehen, wie gesagt, bei uns die Orders 10-15% hoch. Ja. Also jetzt gerade wieder um den Zeitpunkt rum, wir sind ja jetzt gerade Ende des Monats. Jetzt merkst du in der Tat halt, ja, dann gehen die Orderanzahlen ein bisschen hoch. Damals, als das ganze Logistikthema aufkam, ne? Also in unserem Freundeskreis war es wahrscheinlich so, dass viele Leute gesagt haben, oder du hast so gefühlt gedacht, jeder bestellt jetzt über die Logistikrestaurants, wo man dann teilweise noch 3 Euro Lieferkosten zahlen muss, ja. Aber wenn du dir die Fakten, nackten Zahlen angeguckt hast, dann war das so ein geringer Teil des Marktes, dass du wahrscheinlich erstaunt darüber gewesen wärst, ja, weil eben die Masse sich das nicht leisten konnte. Da ist halt zum einen die Lieferkosten 3 Euro und dann ist das Essen an sich auch noch teurer, weil die natürlich die In-Restaurantpreise nehmen. Mhm. Und da zahlst du natürlich mit, dass die Inneneinrichtung, sozusagen die Bedienung, die tolle Lage, das kriegst du aber alles nicht zu Hause mit, ne? Aber das zahlst du halt trotzdem mit, weil das sind natürlich dieselben Preise wie im Restaurant. Mhm.
Okay, das heißt, das ist aber ein Segment von euch, das bei euch ein kleines Segment ist. Also das, wie nennt ihr das? Die Logistikrestaurant?
Also wir nennen das Scuba intern. Hm. Mischung aus Uber und Scooter. Also und im Endeffekt quasi die Restaurants, die mit unserer eigenen Logistikflotte ausgeliefert werden. In Deutschland haben wir da über 4000 Lieferdienstfahrer, die unterwegs sind auf den deutschen Straßen. Aber es sind nur so ungefähr 6% unserer Orders momentan.
Okay. Und der ganze Rest ist dann irgendwie Restaurants?
94% des Marktplatz-Orders, also sprich Restaurants, die eigentlich ihren eigenen Lieferservice haben und die selbst mit eigenen Fahrern ausliefern.
Okay, das heißt, die Diskussion, die es ja gerade auch gibt, irgendwie, wie sicher sind eure Fahrer und so, die betrifft nur einen Teil eures Geschäfts sowieso, aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie eine wichtige Diskussion für euch zu gucken, in dieser, sagen wir mal, infektiösen Zeit, wie schützt ihr eure Fahrer, ne?
Ja, genau. Also wir haben halt jetzt dann relativ schnell, ich glaube, wir waren auch einer der ersten im Markt also hier in Europa, wo wir gesagt haben, wir müssen hier da kontaktlose Lieferung einführen, damit wir eben dann auch sicher gehen, dass der Fahrer oder dass unsere Fahrer zum einen geschützt sind, aber auch unsere Kunden. Und da haben wir die kontaktlose Lieferung eingeführt. Wir haben auch verschiedene Sicherheits- und Gefahrenhinweise mehrfach an unsere Fahrer rausgegeben. Und wir haben in den meisten Städten sogenannte Hubs, da sind die E-Bikes hinterlegt, wo die quasi, da können die quasi ihre E-Bikes abholen vor der Schicht und dann nach der Schicht liefern die ja wieder zurück. Mhm. Und da haben wir dann auch beispielsweise Desinfektionsmittel und so hinterlegt, das hatten wir so schon immer, aber das haben wir dann da auch nochmal in dem Zuge gemacht, nochmal verstärkt und versuchen da eben unsere Fahrer, aber auch unsere Kunden zu schützen. Ja.
Und kontaktlos heißt, die Kunden zahlen dann irgendwie alle mit Kreditkarte oder mit PayPal oder wie zahlen die dann?
Genau, das funktioniert halt nur, wenn du auch online bezahlst. Okay. Und wir haben auch gesehen, dass die Anzahl der Leute, die oder der Prozentsatz der Leute, die online zahlen, wirklich stark angestiegen ist mit der Corona-Krise. Und dann kommt der Fahrer quasi, öffnet seinen Rucksack, tritt 2 Schritte zurück oder 2 Meter zurück. Der Kunde kann sich das Essen dann selbst rausnehmen. Beziehungsweise wenn die Tasche stabil ist genug für das Essen, dann stellt er es auf die Tasche schon vorher drauf, dann kann der Kunde sich's wegnehmen und dann tritt der Fahrer ab oder er stellt es auch gerne vor der Tür direkt ab, wenn der Kunde das mag.
Also einer der Trends, die ja viele sozusagen kommen sehen, ist diese ganze digitale Payments über weiß ich nicht, irgendwie Apple Pay, Google Pay, im Zweifel noch Kreditkarten, die man sozusagen drauflegt oder so. Oder halt bei euch direkt vorab, das wird wahrscheinlich massiv zunehmen und sich extrem beschleunigen jetzt, ne?
Ja, genau. Also das hat in der Tat, also da hast du schon nochmal einen extremen Beschleunigungseffekt davon. Mhm. Ist ein bisschen die Frage, wie spielt sich das später wieder aus, wenn das sich alles ein bisschen beruhigt hat? Aber das ist ja wie in vielen Bereichen so ein bisschen die Frage. Gehen wir da zurück zu, ich sag mal, normal pre-Corona oder geht es dann einfach so weiter wie bisher? Ne? Das ist wahrscheinlich in vielen Bereichen die Frage, die man sich stellt.
Wie ist es denn bei euch? Ihr habt ja auch extrem viel geworben. Müssen wir dann ein bisschen kurz drüber sprechen. Eure ganze Aufbaugeschichte war ja geprägt von diesem Kampf gegen Pizza.de, gegen Lieferheld, wo so wirklich eine Werbemarketing-Schlacht. Wie ist denn das aktuell? Werbt ihr noch viel oder jetzt passt ihr euer Marketing jetzt an in der Zeit?
Wir haben in der Tat halt jetzt gerade so ein paar Werbekampagnen, die wir hatten, mussten wir eigentlich rausnehmen. Also wir hatten beispielsweise einen Werbespot oder auch so ein Bild, da hat unser Lieferdienstfahrer den Kunden umarmt, ja. Mhm. Und so eine ganz lustige Anekdote, also nicht eine lustige Anekdote, aber und dann vor kurzem sollte dann irgendwie unser Customer Service Informationen an unsere Restaurants rausschicken. Und da bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, dass sie genau dieses Bild in der jetzigen Zeit noch genommen haben.
Okay.
Da habe ich gesagt, Jungs, das könnt ihr auch nicht machen, meine ich so. Weil in der jetzigen Zeit kannst du doch nicht einen Fahrer nehmen, der da gerade den Kunden umarmt. Ne? Also so Sachen haben wir wirklich da rausgenommen, haben das umgestellt, ein paar andere Spots jetzt laufen lassen. Nichtsdestotrotz machen wir weiter relativ stark Werbung. Wir gucken natürlich, dass wir auch für alle Szenarien gewappnet sind. Also sprich, man weiß ja auch nie genau, wie weiter und wie restriktiver dann am Ende noch die Anordnungen sind. Von daher müssen wir da relativ flexibel sein und haben da versucht, uns auch möglichst flexibel aufzustellen, falls es doch restriktiver wird, dass wir auch kurzzeitig eben Kosten einsparen können. Und für uns sind natürlich die Hauptkosten die Marketingkosten. Wir wollen jetzt nicht unbedingt auf Personalseite sparen.
Wie viel Fahrer habt ihr aktuell, also in Deutschland?
Also in Deutschland haben wir eigene Fahrer über 4.000 und ich meine, da gab es ja auch immer Diskussionen, aber bei uns sind die Fahrer halt auch wirklich alle auf der Payroll, also sprich, die haben wir alle fest angestellt. Das heißt, wenn die wirklich krank werden oder wenn die in Urlaub gehen, dann sind die auch versichert, ja, und kriegen Krankheitsgeld, also Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder auch Urlaubsgeld. Das heißt, die sind in jetzt so einer schwierigen Situation, sind die halt auch wirklich abgesichert bei uns.
Und Deutschland ist aber für euch einer der wichtigsten Märkte, ne? Also ich meine, Lieferando gehört ja, was man vielleicht mal kurz erklären, zu einer holländischen Holding-Takeaway-Gruppe. Mhm. An der Börse habe ich gerade nochmal geguckt, so 4,3 Milliarden wert, glaube ich, das Gesamte.
Ja, das stimmt nicht ganz, weil wir sind nochmal gemerged mit einer englischen Firma. Das heißt, der Börsenwert insgesamt ist jetzt über 10 Milliarden wert eigentlich.
Okay.
Das wird noch falsch angezeigt, weil der Share-Count dann noch falsch angezeigt wird, wenn du in Apple beispielsweise guckst, aber insgesamt ist es jetzt über 10 Milliarden wert.
Okay.
Genau, also wir haben mit Lieferando, wir haben das 2014 an die Holländische Takeaway verkauft zusammen, also wir waren ja damals drei Gründer bei Lieferando,
ja.
Und haben wir es dann verkauft, dann sind die anderen beiden Mitgründer rausgegangen, ich bin dann in den Vorstand gegangen, der Takeaway. Und bin jetzt immer noch Vorstand von Takeaway, quasi vom börsennotierten Unternehmen. Und wir sind jetzt halt dann vor kurzem noch mit, Anfang des Jahres haben wir noch den Merger vollzogen mit Just Eat in England. Mhm. Und sind jetzt quasi dann dadurch halt außerhalb von China die größte Online-Essensbestellplattform, was das vermittelte Bestellvolumen angeht.
Okay, und sozusagen, da gibt es ja in Deutschland, der Wettbewerber ist Delivery Hero, die ja in Deutschland jetzt alles an euch verkauft haben, glaube ich, aber in verschiedenen internationalen Märkten noch größer sind, ne? Oder auch groß sind, ne?
Ja, genau, also wir sind eigentlich gar nicht mehr in so vielen Märkten, wo wir irgendwie ein Konkurrenzverhältnis haben. Also wir sind in 23 Märkten aktiv, wenn wir jetzt Just Eat mit reinnehmen in der Kalkulation, was ja faktisch schon der Fall ist. Also vielleicht zum Hintergrund, wir sind zwar mit Just Eat schon gemerged und rechtlich ist es schon eine Entität, aber die englische Kartellbehörde guckt sich noch an, deswegen haben wir eine sogenannte Hold Separate Order, das heißt, wir dürfen noch nicht integrieren. Die haben uns quasi gesagt, ihr müsst die Betriebe noch auseinanderhalten, obwohl wir rechtlich schon der Besitzer oder rechtlich schon eins sind sozusagen.
Okay.
Mit Delivery Hero haben wir eigentlich gar nicht so viel Overlap. Also wir sind in denselben Märkten. Wir sind hauptsächlich fokussiert auf Europa. Mhm. Und außerhalb Europas sind wir dann mit Just Eat dann noch in Kanada sind wir Nummer eins. Dann sind wir noch in Australien, Neuseeland aktiv. Und wir haben eine Minderheitsbeteiligung noch in Brasilien. Mhm. Auch an der Nummer eins, 30% Stake. Und der Overlap mit Delivery Hero ist relativ minimal, weil die hauptsächlich eben in China, also in Asien sind die aktiv viel und in Südamerika. Mhm. Und der Overlap in Europa ist hauptsächlich Bulgarien, Rumänien und in Österreich.
Aber das heißt, Deutschland klingt nach einem großen Markt für euch.
Ja, Deutschland ist in der Tat einer der größten Märkte und hat noch ein riesen Wachstumspotenzial. Also wir gucken uns halt immer an, generell wissen wir, dass so 70-80% der Leute mindestens einmal im Jahr Essen bestellen. Mhm. Und in Deutschland haben erst 13% der Bevölkerung in den letzten 12 Monaten über uns bestellt. Und in Holland beispielsweise haben schon 31% der Bevölkerung in den letzten 12 Monaten über uns bestellt.
Wie erklärst du das?
Die Holländer waren halt ein bisschen früher. Also Jitze, der Gründer von dem holländischen Business, also bei uns sind ja im Vorstand noch zwei Gründer aktiv sozusagen. Ich mit Lieferando und Jitze, der hat ursprünglich Takeaway gegründet. Mhm. Aber der hat das Ganze schon im Jahr 2000 gegründet. Also nochmal 8-9 Jahre, bevor wir Lieferando gegründet hatten damals. Und dann die ersten 4-5 Jahre meinte er auch immer, ist eigentlich nicht groß was passiert. Da gab es noch nicht mal Breitbandinternet, sondern die Leute haben wahrscheinlich halbe Stunde lang Essen bestellt. Wahrscheinlich so lange, wie sie auch aufs Essen gewartet haben. Und da ist nicht viel passiert. Und dann irgendwann kam Breitbandinternet raus. Dann hat sich das immer besser entwickelt. Und dann ist er immer organisch gewachsen, hat die Gewinne investiert und hat quasi dann aber auch schon viel früher wie in Deutschland angefangen mit Fernsehwerbung. Er war wahrscheinlich 2-3 Jahre früher mit Fernsehwerbung wie wir in Deutschland. Hat auch immer relativ stark ins Restaurantnetzwerk investiert. Am Ende geht es halt um Netzwerkeffekte und du musst halt da relativ früh in zum einen das Angebot investieren, also die Restaurants und Top-of-Mind-Brand-Awareness eben in Marketing. Und das hat er relativ früh gemacht, wahrscheinlich 2-3 Jahre vor Deutschland, bevor wir in Deutschland erst so weit waren. Und dadurch ist auch schon eine höhere Marktdurchdringung der Fall dort.
Könntest denn du nach all den Mergern noch ein paar Prozente für dich behalten an der Firma?
Ja, ich halte natürlich nicht mehr viel, aber ein bisschen was konnte ich auch noch behalten, ja.
Okay, aber wir reden da über Prozente oder über 0,Prozente?
Ist unter 1%.
Okay, immerhin. Ich meine, bei einer 10 Milliarden Bewertung ist es ja schon sehr, sehr, sehr beachtlich, ne? Und du hast ja schon ein bisschen was verkauft und insofern, also dir geht's gut, zurecht, geiles Ding aufgebaut. Wie habt ihr das jetzt sozusagen im Wesentlichen aufgebaut? Du hast ja gerade schon erzählt, Marken-Awareness geschafft. War das Fernsehwerbung? Was war sozusagen der Kanal, wenn du eines Tages zurückblickst, wo du sagst, boah, der hat uns am meisten nach vorne getrieben in den Aufbaujahren?
Also ich meine, am Ende trägt natürlich alles in gewisser Form dazu bei, aber in den Anfangsjahren haben wir eigentlich sehr stark halt uns auf Performance konzentriert, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir können eigentlich super da zeigen, das Businessmodell funktioniert, weil wir haben positiven ROI auf den Kunden nach, sagen wir mal, einem Jahr bis zu 2 Jahren, also einen positiven Payback-Periode. Und das war ja immer so ein bisschen das Problem bei dem Geschäftsmodell. Alle haben immer gesagt, ja, die Firmen machen so viel Verlust, ja, das kann ja gar nicht gut gehen. Aber wir wussten halt, ja, wir kaufen halt einen Kunden zu einem gewissen Betrag ein, sagen wir mal 10, 20 Euro. Und mit einer Bestellung machen wir halt leider nur eine Marge von 2 Euro, weil der Warenkorb durchschnittlich ist so um die 20 Euro und wir haben so um die 10% Marge gekriegt. Das heißt, du kriegst ungefähr 2 Euro pro Bestellung. Das heißt, mit der Erstbestellung ist der Kunde negativ. Das heißt, du musst also den Kunden halt dazu bewegen, dann wieder zurückzukommen. Und deswegen musst du quasi diese Periode vorfinanzieren. Deswegen haben alle immer gesagt, hier, ihr macht so große Verluste und das wird ja nie was. Aber wir wussten halt, dass das Ding halt profitabel ist über einen gewissen Zeitraum, weil die Kunden zurückkommen. Und das heißt, performancemäßig natürlich dann Google AdWords halt hat da super funktioniert, weil wir wussten halt genau, wie ist der Lifetime Value von den Kunden und was können wir dafür ausgeben. Mhm. Und dann am Anfang hast du da noch ein bisschen wirklich was reinholen können, auch zu günstigen Preisen, weil viele im Markt haben halt diesen Lifetime Value noch nicht gesehen. Ja? Mhm. Ganz am Anfang wollten wahrscheinlich viele irgendwie mit dem First Purchase profitabel sein. Aber wir haben halt dann irgendwann gesehen, okay, der Lifetime Value ist halt das entscheidende Kriterium und sind dann relativ aggressiv da reingegangen. Aber irgendwann merkst du halt auch, du willst aber auch nachhaltig eine Marke aufbauen und willst erstmal halt vor allem dann Top-of-Mind-Brand-Awareness kreieren, weil Essen ist sehr impulsgetrieben. Also sprich, wenn du Hunger hast, dann willst du innerhalb von Minuten eigentlich dein Essen bestellt haben und willst nicht, wie wenn du ein Sofa aussuchst, dann 2 Wochen dann irgendwie Preise vergleichen und irgendwie das schönste Sofa oder so. Wenn jemand Hunger hat, dann will der sofort essen, ja. Und dann geht er halt zu der Marke, die er top of mind hat. Und da haben wir gemerkt, okay, Performance Marketing mit Google AdWords hauptsächlich ist schön, aber wir müssen irgendwie Reichweite und top of mind Brand Awareness aufbauen. Und da hat halt wirklich Außenwerbung und TV in der Kombination super geholfen, ja. Obwohl man ja heutzutage denkt, dass eher ein aussterbendes Medium ist, aber damals oder wahrscheinlich heute auch noch, ist von der Reichweite schon sehr bedeutend immer noch.
Also was heißt, eure 3 Kanäle am Ende, ohne die es nicht gegangen wäre, Google, TV und Außenwerbung?
Ja, in der Tat, ja.
Und diese ganzen sozusagen moderneren Sachen, Influencer und sowas, bei euch wahrscheinlich kein großes Thema?
Ja, ich meine, Influencer kam ja dann auch später erst so wirklich mit YouTube und Instagram. Also das war natürlich dann in der späteren Zeit auch, aber der Markt dort ist halt teilweise auch nicht unbedingt so professionell immer organisiert. Und du müsstest halt, um richtig Reichweite zu erzielen, natürlich ein Netzwerk von Influencern aufgreifen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Netzwerke, aber es ist teilweise dann wirklich schwierig, also eine richtig, richtig große Reichweite aufzubauen.
Ich meine, ihr habt ja quasi ein Produkt, es gibt fast keine Streuverluste, ne? Also ist ja so ähnlich wie, weiß ich nicht, Zalando oder so. Man kann halt wie verrückt werben in der Breite, weil jeder irgendwie tendenziell Essen bestellen möchte oder essen muss am Ende. Also.
Ja, genau. Ich meine, am Anfang war das aber auch nicht ganz so, weil wir mussten ja erstmal die lokalen Lieferdienste aufbauen, ne? Beziehungsweise unter Vertrag nehmen. Deswegen war für uns eben so, dass wir am Anfang den Schritt gegangen sind mit Out of Home. Mhm. Also wir waren ja, da kennst du vielleicht noch die ganzen Werbekampagnen wie Döner Teller Versace, wo wir dann diese lustigen Plakate hatten mit Ich will mit dir penne, so ein Teller voll mit Nudeln und so. Ja. Das war ja am Anfang dann unsere Strategie zu sagen, wir haben ja noch nicht in allen Regionen wirklich Lieferdienste online. Das heißt, wir haben bei TV noch sehr große Streuverluste, weil wir eben in, sagen wir mal, nur in 40% der zu 40% der Bevölkerung wirklich liefern können. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, wir gehen einfach an Out of Home mit diesen, wie ich fand, eigentlich damals ganz witzigen Plakatkampagne und haben dann wirklich gezielt die Städte ausgesucht, wo wir schon aktiv sind oder die Regionen und haben dann mit Out of Home eben die Streuverluste minimiert. Mhm. Und später dann, als wir dann Richtung 50-60% Abdeckung gegangen sind, haben wir dann TV dazu genommen.
Und erzähl mal, ihr habt ja am Ende einen Marktplatz aufgebaut, sozusagen sehr über also ähnlich wie eine Parship oder eine Dating-Seite halt auch, ne? Du musst ja an beiden Seiten, hast du gerade beschrieben, liquide sein und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen national sozusagen herstellen. Habt ihr euch wahrscheinlich mit den großen Städten angefangen? Was sind denn so die kleinsten Städte, bei denen ihr arbeitet? Also wie viele Einwohner muss eine Stadt haben, damit sie von euch geserviced wird?
Also wir bedienen eigentlich fast die ganze Bevölkerung mittlerweile in Deutschland. Also ich glaube, es sind irgendwie 98% der Bevölkerung, weil du hast eigentlich fast mittlerweile in jedem kleinsten Dorf einen Lieferdienst, der dahin liefert. Also ich komme aus 3000 Einwohner Dorf und ich habe letztens gerade festgestellt, dass selbst zu mir nach Hause 2 oder 3 Lieferdienste, also wo ich aufgewachsen bin ursprünglich, liefern würden. Also das heißt, du hast eigentlich fast überall mittlerweile einen Lieferdienst, der dahin liefert. Anders ist es mit unserer eigenen Logistik, also mit den eigenen Lieferdienstfahrern. Da sind wir in 38 Städten aktiv und da sind die kleinsten Städte so um die 150.000 Einwohner momentan.
Okay. Stimmt eigentlich die Geschichte mit den Pornoseiten, dass es irgendwie angeblich auch ganz gut funktioniert hat, auf Pornoseiten für euch zu werben, weil die Leute dann, nachdem sie da fertig sind, dann sich eine Pizza bestellt haben und da gibt es ja so Case Studies, wo ich dachte, ist das wirklich wahr?
Ja, wir haben es uns auch mal überlegt, aber wir haben es am Ende nie gemacht. Also von daher kann ich es nicht zwangsläufig bestätigen, aber es war ja auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher PR-Coup auch von von dem jeweiligen Player, der, das war, glaube ich, ein Player aus USA, der das behauptet hat. Ne? Aber PR-mäßig hat es ja auf jeden Fall geklappt, also weil dir blieb das ja jetzt noch in Erinnerung. Ne?
Absolut, ja, gut, das ist ja eine Marketing-Story von Allerfeinsten. Ne? Also,
Sagen wir mal, also ich glaube natürlich schon, klar, du kannst natürlich schon da super günstig Traffic aufbauen oder Traffic einkaufen, aber am Ende ist natürlich auch ein bisschen die Frage, in welchem Umfeld willst du deine Marke platzieren?
Klar.
Und von daher haben wir das dann doch eben nicht gemacht, ja.
Okay. Wir hatten hier schon auch häufiger die Diskussion im Podcast mit unserem Stammgast Sven, der ganz klar sagt, in dem Geschäft, das ist super, aber du musst halt eigentlich die Nummer eins in dem Land sein, damit das Geschäft wirklich funktioniert. Ist das eine These, wo du sagst, da hat er recht?
Ja, hat er auf jeden Fall recht. Also wir sagen ja auch, Winner takes most market, weil eben diese Netzwerkeffekte so entscheidend sind. Und das Businessmodell ist eigentlich relativ simpel. Und wir sagen auch immer, das ist halt ein Marathon und kein Sprint. Also du musst halt permanent an diesen Netzwerkeffekten arbeiten. Und das fängt an beim Angebot, bei uns, bei den Restaurants. Ne? Permanent musst du neue Restaurants akquirieren. Und du hast halt bei uns in der Gastrobranche nicht nur jetzt seit Corona, sondern davor ja auch einen relativ hohen Churn gehabt an Restaurants. Das heißt, du musst permanent neue Restaurants draufkriegen, um das Angebot zu erweitern. Weil Worst Case, also ist ja relativ einfach. Ne? Sagen wir mal, du hast 100% der Restaurants, die zur Verfügung stehen. Mhm. Dann ist ja deine Conversion auch deine Conversion viel besser und damit auch dein Marketing-Spending viel effizienter. Nehmen wir mal an, du hast nur 50% der Restaurants, dann leitest du quasi Traffic auf deine Webseite und in 50% der Fälle findet der Kunde nicht sein passendes Restaurant. Das heißt, Marketing wird viel, viel teurer oder nicht mehr so effizient. Und das fängt also alles mit dem Restaurant an. Und dann der zweite Punkt ist wirklich dann eben auf Konsumentenseite, in unserem Fall eben, ist es super wichtig, weil es so ein impulsgetriebenes Geschäft ist, wirklich Top-of-Mind-Brand-Awareness. An welche Marke denkst du zuerst, wenn du online Essen bestellst? Hm. Weil wenn du Hunger hast, geht der Kunde dann auf diese Marke. Hm. Und wenn er dann keine Marke Top-of-Mind hat, dann geht er über Google AdWords. Das heißt, in Google AdWords musst du eben auch auf Nummer 1 sein. Hm. Bei Sven ist übrigens auch eine ganz witzige Geschichte, falls ich mich recht erinnere, hatten wir uns damals auch mal unterhalten und damals haben wir mit B2B gestartet. Und da hießen wir noch Your Delivery. Und da meinte auch Sven so, ja, einen Namen könnte aber für B2C, als wir dann gesagt haben, wir gehen wahrscheinlich jetzt mehr und mehr auf B2C, könnt ihr vergessen. Ihr braucht unbedingt einen neuen Namen. Ja. Und dann sind wir dem Ratschlag gefolgt und haben dann überlegt. Und dann sind wir auf Lieferando gekommen und haben dann Lieferando als Namen eingeführt. Ja.
Das war die Zeit, als Sven noch Investor war? Also so richtig?
Ja, okay. Genau. Damals bei Excel oder so.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Okay. Ja, genau.
Okay, wird er gerne hören. Na, sag mal, ist denn das jetzt für euch ein Thema, weil du gerade sagst, du musst die Conversion halt hochhalten, damit es diesen Marketing-Spend lohnt, entsprechend alle Restaurants einer Stadt bestenfalls drauf haben. Wenn jetzt tatsächlich, was wir nicht hoffen, aber dieses Restaurantsterben, was uns vielleicht bevorsteht, ist das ein Thema, wo ihr euch Sorgen macht und sagt, okay, das könnte dazu führen, dass bei uns dann auch irgendwie was wegbricht?
Also wenn es der Branche schlecht geht, geht es uns auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall nicht vorteilhaft für uns. Ja. Im Endeffekt musst du halt bedenken, je mehr Vielfalt da ist, also nehmen wir mal den Worst Case, es würden nur noch Pizzerien überleben, ja. Mhm. Wie oft kannst du denn im Jahr Pizza bestellen, ne? Mhm. Und einer der Umsatztreiber habe ich dir vorhin schon genannt, einfach die Anzahl der Bevölkerung, die über uns bestellt sozusagen, also die Anzahl der aktiven Kunden. Der andere Treiber ist, wie oft bestellen denn diese Kunden bei uns, ne? Und momentan ist es so, dass der wiederkehrende Kunde bei uns im Schnitt ungefähr 13 Mal im Jahr bestellt. Ja, das klingt jetzt eigentlich nach super wenig, wenn du bedenkst, ja, du isst halt vielleicht 500 Mal im Jahr. Mhm. Das heißt, wir müssen eben gucken, dass wir diese Orderfrequenz steigern. Aber wenn wir keine Vielfalt auf der Plattform haben, dann werden wir diese Orderfrequenz nicht steigern können. Mhm. Das heißt also, ist schon super wichtig, eben möglichst viele Restaurants Vielfalt zu haben. Ja? Und von daher wäre das auf jeden Fall nicht positiv für uns, wenn dann viele Restaurants wegsterben.
Wie ist denn sozusagen der Kampf mit den Restaurants? Man hört ja auch bei den Restaurants, ihr nehmt ja 13%, glaube ich, ist öffentlich die Zahl, Kommission. Und viele Restaurants klagen ja sehr darüber und sagen, da bleibt fast nichts übrig, wenn ich über Lieferando gehe, die knebeln mich, dass irgendwie beschädigt eigentlich mein Modell, aber ich habe keine Wahl. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie da sozusagen die Gespräche mit den Restaurants verlaufen.
Ja, es ist natürlich so ein bisschen so, wie wenn du jemanden fragen würdest, zahlst du gerne deine Stromrechnung, würden dir wahrscheinlich 90% der Leute sagen nein und ich weiß nicht, 70% der Leute würden wahrscheinlich behaupten, das ist zu hoch oder so. Am Ende, Also erstens, wir zwingen natürlich keinen bei uns mitzumachen und wir sehen das eigentlich auch als eine Partnerschaft. Wir wollen den Restaurants helfen, ja, in dieser schwierigen Zeit jetzt, aber generell auch zu überleben. Wenn du mal überlegst, wenn du ein einzelner Laden bist, der irgendwie in Berlin aufmacht, wenn du uns nicht hättest, was müsstest du alles machen? Du müsstest deine eigene Webseite bauen, das kostet schon mal viel Geld und ist in der Regel wahrscheinlich nicht so userfreundlich wie unsere Webseite. Mhm. Und du müsstest auch dann permanent Geld in die Hand nehmen für die Wartung. Das heißt, du hast auch Fixkosten. Du hast Setup-Kosten, Fixkosten. Dann müsstest du im Zweifel ja vielleicht eine App bauen, aber keiner wird die individuelle App deines Ladens nutzen. Ja, ich meine, App-Usage ist mittlerweile der größte Teil der User. Von daher, da zu konkurrieren, ist fast unmöglich mit den großen Playern. Und dann drei ist Marketing. Ja, also top of mind beim Konsumenten als kleiner Laden zu sein, ist extrem schwierig. Und mit Flyern verteilen und so weiter und so fort, das ist auch extrem teuer. Also das heißt, ich glaube, du hast als kleiner Laden, hättest du viel, viel mehr Kosten, wenn du das alles selbst aufsetzen würdest. Bei uns ist eigentlich super fair. Es gibt keine Setup-Kosten, keine monatlichen Kosten. Du hast wirklich nur performance-basierte Kosten. Und das andere Thema, was ja viele der kleinen Läden auch oft vergessen, wenn es uns nicht gäbe, ich glaube, dann hätten die großen Ketten, dann hätten die wahrscheinlich gar keine Chance gegen die großen Ketten, sich zu behaupten. Und ich glaube, wir ermöglichen den kleinen Läden, das wird, glaube ich, oft ein bisschen vergessen, das Überleben zu sichern teilweise.
Wie ist denn euer Umgang mit den großen Ketten? Also eine McDonald's würde nie Lieferando machen oder eines Tages vielleicht?
Ja, doch, die sind drauf bei uns. Ja. Also okay. Wir haben eigentlich in Deutschland wir haben eigentlich alle Ketten drauf, so, oder fast alle großen Ketten drauf. McDonald's liefern wir sogar mit eigener Logistik aus, also mit unserer Logistik, mit Burger King. Wir haben auch Domino's beispielsweise, wo du auch sagen könntest, die haben ja ihren eigenen Lieferdienst. Wieso sollten die dann noch bei Lieferando gelistet sein? Aber ist eben so, dass wir, glaube ich, selbst für ein Domino's wahrscheinlich ein sehr günstiger Neukundenkanal sind. Und einfach Anzahl an Umsätzen bringen, die sie sonst nicht erwirtschaften könnten. Also das durchschnittliche Restaurant hat im letzten Jahr weit mehr als 80.000 Euro an Umsatz von uns vermittelt bekommen. Ja, und da gibt es Restaurants, die sind im hohen sechsstelligen Bereich oder gar siebenstelligen Bereich im Jahr. Also war das ja nur eine Durchschnittszahl.
Sag mal ein paar Worte zu dem Thema, weil das gerade ganz gut passt. Ghost Restaurants. Das hat man ja auch ein bisschen gehört, dass Restaurants sich gegründet haben, mehr oder weniger irgendwo im Hinterhof und gar kein echtes Kundengeschäft machen, auch gar keinen Gastraum haben in dem Sinne, sondern eigentlich nur produzieren für eure Plattform und irgendwo bei euch vielleicht irgendwie sogar sich ganz nett und ganz, ganz cool und lecker und wie sagt man irgendwie so, ja, positiv und so darstellen auf eurer Plattform, aber in Wahrheit steckt dahinter halt vielleicht auch eine leckere Küche, aber halt kein Wirt oder kein Restaurant, wie man das so kennt, sondern einfach nur, sagen wir mal, bestenfalls eine gute Kochlogistik, die dann sozusagen auf eurer Plattform sich optimiert und dann darüber vermittelt. Ist das ein großes Thema für euch?
Ja, also ich meine, das ganze Thema kam ja erst auch so ein bisschen mit den ganzen Logistik-Playern, ne? Also als dieses Logistikthema aufkam, dann kam irgendwann auch Ghost Kitchen auf. Mhm. Und warum ist das so? Das ist eigentlich ganz interessant, weil die ganzen Marktplatzrestaurants agieren quasi eigentlich schon als Ghost Kitchen. Ja, nimm dir mal so ein Domino's als Beispiel. Ja, da kannst du ja eigentlich sagen, das ist ja ein Ghost Kitchen. Da würde ja selten einer hingehen und sagen, ich gehe jetzt mal mit meiner Freundin abends schön essen ins Domino's. Ja? Mhm. Weil im Endeffekt, die sind meistens in der günstigen Gegend, die Läden, wo die Miete nicht so teuer ist. Dass die Inneneinrichtung, sagen wir mal, ist eher bescheiden, wenn es überhaupt Sitzplätze gibt. Und es gibt auch keine Bedienung groß. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich de facto ein Ghost Kitchen. Und so sind die meisten unserer Lieferdienstrestaurants, die selbst liefern, sind so optimiert für Lieferung, dass sie eigentlich Ghost Kitchens sind. Und das heißt, wenn du jetzt mal überlegst, jetzt gehst du mal zu dem Logistikmodell rüber, wo wir quasi für die Restaurants ausliefern. Mhm. Und was ich ja vorhin gesagt habe, quasi, die nehmen ja eigentlich einfach nur die Preise aus dem Laden und geben die dann bei uns dann an. Mhm. Und wir liefern mit der Logistik aus. Das heißt, du zahlst eigentlich einen viel höheren Preis im Vergleich zu dem Marktplatzrestaurant plus nochmal Liefergebühren. Weil da auch, sagen wir mal, eine höhere Miete dahinter steht, Bedienungen dahinter stehen, nettes Interieur. Und am Ende funktioniert das Modell aber so nicht, ja, weil unsere Logistik beispielsweise ist hochgradig unprofitabel. Mhm. Und alle Logistikplayer auf der Welt, die das Ganze in einer gewissen Größenordnung operieren, sind hochgradig unprofitabel. Jede Order, die die machen, ist unprofitabel. Nimm dir mal Uber Eats als Beispiel. Die decken noch nicht mal die Fahrerkosten bei jeder Order. Oder auch Deliveroo. Jedes Jahr haben die höhere Umsätze, aber auch höhere Verluste.
Warum machen sie das? Was bringt denn das?
Ja, also ich meine, Topline wurde bis vor kurzem, Topline-Wachstum wurde von jedem Investor derart honoriert, dass das eben finanziert wurde. Ja. Hm. Wir machen das halt bei uns, weil wir sagen, wenn du das als Hybridmodell machst mit dem Marktplatzgeschäft zusammen, dann erhöhen wir das Angebot für den Kunden. Der Kunde fragt es nach, der Kunde will von McDonald's ordern und der Kunde will von bis vor kurzem von oder von L'Osteria ordern. Das erhöht dann die Orderfrequenz, ja. Mhm. Und deswegen bereichert das auch das Marktplatzgeschäft. Also was wir vorhin gesagt haben, im Endeffekt die Orderfrequenz zu steigern. Aber jetzt zu deinem Ghost Kitchen Thema zurück. Das heißt, wie kriegst du dieses Geschäftsmodell profitabel? Weil momentan funktioniert diese Logistik eben nicht, weil jeder Logistikplayer, den ich kenne, ist unprofitabel. Außer in Kanada gibt's was, aber das ist nochmal ein anderes Thema, weil da die Kundenbereitschaft zu zahlen anders ist. Auf jeden Fall, es funktioniert eben nur, wenn du deine Kosten derart strukturierst, dass du eben mehr Kosten freisetzt, die du in die Lieferung stecken kannst. Sprich, im Endeffekt ein Ghost Kitchen. Mhm. Also sprich, wenn es ein Restaurant gibt, die merken auf einmal, ey, ich mache super viel Umsatz oder mehr Umsatz mit der Logistik, mit Außerhausgeschäft, dann müsste eigentlich Sinn machen, das wirklich dann so aufzusetzen und nur die Produktion wie im Endeffekt die normalen Lieferdienste, die Marktplatzmodell machen, auch. Und dann kannst du eben die Kosten, die du sparst durch deine Miete, durch deine Bedienung und so weiter, die kannst du in die Lieferung reinpacken und dann könnte das theoretisch irgendwann mal mehr Richtung Break-Even gehen auf der Logistikseite.
Okay, aber das heißt generell sagst du, es gab ja glaube ich sogar Startups, die sich in den letzten Jahren gegründet haben, genau mit dem Ansatz halt irgendwie einen Ghost Kitchen zu machen. Das ist, wenn man das in der richtigen Stadt macht und die Kosten richtig im Griff hat, dann könnte das schon auch eine Business-Idee sein.
Naja, wie gesagt, im Endeffekt ist es dann trotzdem nur ein gewöhnliches Lieferdienstrestaurant, wovon wir Tausende auf dem Marktplatzmodell ja schon haben.
Okay, also nichts, woran du investieren würdest.
Nee.
Okay.
Aber es gibt ja ein paar andere Ansätze auch noch, dass sozusagen nur der Einkauf quasi zentral passiert und man dann Produktionskapazitäten nutzt. Da gab es ja auch ein paar Ansätze bei Honest Food beispielsweise und so weiter und so fort, ne? Ich glaube, das ist dann schon wieder ein bisschen innovativerer Ansatz.
Wie ist eigentlich gekommen, dass du so lange dabei geblieben bist? Also ihr habt das ja jetzt irgendwie schon vor zig Jahren gegründet. Ich glaube, 2014 hast du gerade gesagt, habt ihr es dann auch verkauft. Das ist ja auch schon jetzt eine Weile her. Der normale Gründer und deine beiden Partner, auch sehr erfolgreich, sind ja dann von Bord gegangen, haben was Neues gemacht. Warum bist du so lange dabei? Macht es dir so viel Spaß oder ist noch so viel Upside da oder wie kommt's?
Also erstmal damals in 2014 haben wir aber alle drei eigentlich den größten Teil unserer Anteile und nicht, weil wir es mussten, sondern weil wir es wollten, mit rübergezogen, weil wir ans Geschäftsmodell trotzdem alle drei geglaubt haben, obwohl die anderen beiden dann kurz danach raus sind. Aber in der Tat, also ich sage immer, für mich sind so drei Sachen entscheidend. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass ich noch was dazu lerne, jeden Tag. Also wenn ich so die Entwicklung der Firma sehe, von damals dann mit Takeaway zusammenzugehen, dann später Börsengang zu machen, dann haben wir das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero gekauft und jetzt, wie gesagt, nochmal den Merger dann mit der englischen Firma Just Eat. Also es gibt immer so viele neue Sachen in der Entwicklung, die einem nochmal eine ganz andere Perspektive bieten und nochmal ganz andere Möglichkeiten auch für sich selbst was dazuzulernen. Zweites Thema ist, muss einfach Spaß machen. Ja? Ich meine, das Leben ist echt zu kurz, damit man irgendwas macht, was einem keinen Spaß macht. Und das sage ich auch immer zu anderen Leuten, weil es gibt auch immer viele, die sagen, ja, ich muss unbedingt was machen und mich selbstständig machen. Ja? Muss auch nicht unbedingt sein. Ja? Viele sind vielleicht auch eher für das Angestellten-Dasein geschaffen. Und wenn das eben mehr Spaß macht, muss man sich nicht unbedingt selbstständig machen. Aber mir macht es halt immer noch riesen viel Spaß, mit dem Team zu arbeiten und das ist für mich wirklich ein super wichtiges Thema. Und das dritte Thema ist natürlich auch, dass die Firma denkt, ich bringe die Firma noch voran. Wenn eins der drei Sachen nicht mehr gegeben sein sollte, dann muss man das Ganze natürlich überdenken, aber momentan ist es noch der Fall.
Und was ist sozusagen die langfristige Vision? Also du hast jetzt ja beschrieben, da ist relativ viel Kampf in den letzten Jahren gewesen, um diesen Logistik, also um die letzte Meile sozusagen, ne, mit Deliveroo und Uber Eats, Amazon ist da jetzt auch unterwegs. Ist das noch ein Thema, an dem ihr arbeitet, wo ihr dann sagst, da ist noch das alles sozusagen zu gewinnen und so aufzustellen, dass es passt? Oder was sind so für dich die großen Themen, an denen du in den nächsten Jahren arbeiten willst mit der Firma?
Mhm. Ja, also wir haben natürlich noch ein riesiges Wachstum vor uns. Was ich vorhin auch gesagt hatte, erst 13% der deutschen Bevölkerung haben in den letzten 12 Monaten über uns bestellt. Wir wachsen in Deutschland immer noch rund 22% ordermäßig organisch. Und wir haben im letzten Jahr schon für 1,5 Milliarden Euro Essen vermittelt in Deutschland. Das heißt, da ist immer noch sehr starkes Wachstum im Markt. Zusätzlich versuchen wir jetzt halt diese Anzahl der Bestellungen, die momentan 13 Bestellungen pro wiederkehrenden Kunden in Deutschland oder generell in unserer Firma sind, zu erhöhen. Das versuchen wir beispielsweise mit dem B2B-Modell. Wir haben ja ganz früher lustigerweise mit dem B2B-Modell angefangen. Das heißt quasi, wir fragen Firmenkunden, ob sie nicht ihren Mitarbeitern ein Budget geben wollen. Und die Mitarbeiter bestellen dann auf Kosten der Firma mit diesem Budget dann Essen. Mhm. Tagsüber oder auch abends, wenn sie länger in der Firma sind. Mhm. Das haben wir jetzt bei uns in der Firma auch mal ausgerollt. Wird natürlich sehr gut genutzt. Ich glaube, momentan hast du halt in Deutschland, zum einen hast du halt damit die Möglichkeit, vielleicht eine Kantine oder sowas zu ersetzen, die es da eben gibt. Und zum anderen natürlich das als zusätzliche Incentivierung für die Mitarbeiter zu nutzen. Ich meine, früher hattest du viel das Firmenauto, aber heutzutage braucht ja eigentlich keiner mehr ein Firmenauto in den Städten. Von daher glauben wir, dass das sich als Incentivierung eigentlich ganz gut durchsetzen würde und dadurch dann auch die Wiederbestellquoten extrem ansteigen lassen würde. Wir haben beispielsweise in Israel haben wir eine Firma gekauft, die sich voll auf dieses B2B-Business fokussiert. Die haben 84 Bestellungen von wiederkehrenden Kunden im Jahr. Das ist unseren 13 im Rest der Gruppe. Also das heißt, da ist noch ein Riesenpotenzial, wenn wir dieses B2B eben ordentlich ausrollen würden.
Okay. Also das ist sozusagen eins. Wie ist denn dein Blick jetzt, weil du das gerade schon so gestriffen hast? Also Uber Eats, das war mehr oder weniger Umsatz, Investoren haben Umsatz gefeiert und deswegen wurde Umsatz erzeugt, Deliveroo, ähnlicher Case. Sag mal ein paar Worte vielleicht zu Amazon. Die sind ja da vielleicht dann doch nachhaltiger oder wie guckst du auf sowas?
Ja, Amazon ist natürlich eine Riesenmacht, was Umsatz, aber auch Profitabilität angeht. Und also wir unterschätzen keinen der Wettbewerber. Amazon selbst hat sich ja vor kurzem eigentlich aus dem Markt rausgezogen, aber dann gleichzeitig mehr oder weniger in Deliveroo investiert. Mhm. Das wird aber gerade noch vom Kartellbehörden auch in England geprüft. Ist jetzt sogar schon in der zweiten Phase der Prüfung. Da muss man mal abwarten, was dabei rauskommt. Aber nichtsdestotrotz steht halt fest, dass Amazon natürlich auch nicht in jedem der Bereiche, die sie tätig sind, gleich erfolgreich. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir wenig Mittel zur Verfügung haben. Mhm. Also von daher, wenn die sich dann versuchen würden, in unserem Gebiet auszubreiten oder in unserem Markt auszubreiten, dann sind wir schon auch gut aufgestellt, denke ich.
Man muss ja wirklich sagen, ihr habt ja da diese Schlacht gewonnen oder zumindest ja euch da sozusagen als Name und als Firma am Ende durchgesetzt. War das einfach auch, weil ihr am kapitalstärksten wart oder weil ihr, was war so der Gewinner-Move am Ende, dass es jetzt sozusagen ihr den deutschen Markt zumindest, wo wir jetzt auch viele Hörer wahrscheinlich die Schlacht in den letzten Jahren live miterlebt haben, was war da sozusagen das Entscheidende am Ende?
Also ich glaube, der Tat halt, was ich vorhin gesagt habe, ist, wir sagen halt immer, es ist ein Marathon und nicht ein Sprint. Also du musst halt konstant wirklich an gewissen Themen arbeiten. Und wir hatten halt eine gewisse Konstanz, auch so bei unserem Management und in unserer Vorgehensweise. Also beispielsweise unser Vorstand sind 3 Leute, der CFO, der Gründer von Takeaway und ich. Und wir sind zusammen rund fast 40 Jahre in diesem Unternehmen jetzt. Ja. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Konstanz im Vorstand, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es ist halt eine gewisse Konstanz und eine Vorgehensweise, die irgendwie berechenbar ist, zumindest auch von der Mitarbeiterseite her. Mhm. Und wir konzentrieren uns halt wirklich auf diese Netzwerkeffekte. Ja. Sprich, wir arbeiten konstant an der Verbesserung des Restaurantportfolios, dass wirklich neue Restaurants akquiriert werden. Und konstant eben an der Verbesserung der Top-of-Mind-Brand-Awareness. Und dahingehend hatten wir dann auch Vorteile eben, dass wir eben eine Ein-Marken-Strategie gefahren haben, während Delivery Hero dann 3 Marken hatte. also sprich Lieferheld, Pizza.de und Foodora, und dann auch innerhalb dieser Marken es teilweise Konkurrenz gab, ja. Also weil man hat dann beispielsweise halt das Logistikthema gehabt, das war aber nicht integriert mit den anderen Themen. Und dann ist immer die Frage, okay, wo gehen die Ressourcen hin? Gehen die jetzt zu Foodora, gehen die zu Lieferheld oder zu Pizza.de? Mhm. Dann hatte man verschiedene Plattformen und so. Das war also super komplex. Und ich glaube, diese Komplexität zu reduzieren, ist auch extrem wichtig bei so einem skalierbaren Modell, wie wir das fahren. Und wir haben halt immer diesen Leitsatz, one company, one brand, one platform. Und das ist halt extrem wichtig, wie gesagt, in skalierbaren Modellen.
Pizza.de ist ja auch eine verrückte Geschichte. Ne? Ich glaube, das war ja eigentlich der erste Anbieter oder die erste Lösung im Markt, bevor es Lieferheld, bevor es euch schon gab. Ne? Ich glaube, ein Unternehmen oder Familienunternehmer aus Braunschweig oder so, habe ich mal gehört.
Jochen Grote, genau. Ja.
Und der hat es ja lange gemacht, hat dann aber nicht das Kapital sich holen wollen oder holen können wie ihr und war trotzdem recht stark und ist dann am Ende ja auch, glaube ich, übernommen worden damals von Delivery Hero und schwer reich geworden mit dem ganzen Kram auch, ne?
Ja, also der hatte auch vieles richtig gemacht, muss man in der Tat sagen. Also Jochen Grote, ich habe ihn auch persönlich ein paar Mal getroffen, netter Typ. Und wie gesagt, der war auch profitabel, immer da das Ganze, oder hauptsächlich, glaube ich, organisch vorangetrieben und wollte wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt externe Gesellschafter sich mit ins Boot holen. Und von daher, klar, also aus... Ich denke schon aus finanzieller Sicht jetzt auch einiges richtig gemacht.
Ja. Ja, ich glaube, was man da so lesen konnte damals, als das war vor ein paar Jahren, die Übernahme, habe ich da mir gemerkt, das war sehr lukrativ für den Kollegen.
Lustigerweise ich weiß auch noch, der hatte dann in Braunschweig auch so ein altes, was wie so eine alte Burg oder so ein altes Schloss und das hat er dann umgebaut zu seinem Büro und da waren dann die Mitarbeiter, das war umgeben von so einem Park mit Wasser und so, das war schon sehr beeindruckend. Ja. Lustigerweise haben wir jetzt dieses Gebäude quasi immer noch angemietet, weil wir ja quasi dann das Dodge, also Delivery Hero hat ja quasi dann ihn übernommen sozusagen und da war dann Teil davon auch dieser Mietvertrag mit diesem Gebäude und wir haben ja dann Delivery Hero Deutschland übernommen, das heißt, wir haben jetzt quasi die Mietverträge noch übernommen für dieses Gebäude in Braunschweig. Okay. Also falls du mal irgendwas Schönes anmieten willst in Braunschweig, sag Bescheid.
Okay. Habt ihr eigentlich viele Agenturen, die euch geholfen haben? Also wenn du beschreibst ja gerade, wie relevant Marketing und Werbung für das Modell ist. Mhm. War das viel In-House dann am Ende? Ich hatte mal einen Podcast gemacht mit einem deiner Partner schon vor einer ganz langen Zeit, dem Christoph Gerber, auch ein langjähriger Freund von OMR. Und der hat mir damals erzählt, dass ihr am Anfang fast alles In-House gemacht habt. Ist das bis heute so? Also, oder ist mittlerweile da auch Großagenturen drin?
Nee, also in der Tat versuchen wir in der Tat fast alles In-House zu machen, wo es irgendwie geht. Also wir sind eigentlich Fans nicht unbedingt von Outsourcing, sondern wirklich alles, was wir denken, ist irgendwie Core für die Firma In-House. Mhm. Am Ende musst du, wenn du es irgendwie auslagerst, dann hast du die Kompetenzen, baust du dann extern auf, hast dann nie In-House-Kompetenzen. Ich glaube, es ist auch immer mehr im Sinne der Firma, weil die Interessen meistens dann doch irgendwie anders gerichtet sind oder zumindest in gewissen Teilen irgendwie nicht unbedingt gleich gerichtet sind. Und so handhaben wir es auch im Callcenter. Das ist halt dann so gut wie es geht, irgendwie alles in-house. Also alles, was wir eben als Core erachten, ist in-house. Okay. Und lustigerweise hat das Takeaway selbst auch immer so gehandhabt. Also sprich, der Gründer von Takeaway sieht es eben ähnlich.
Okay, und auch die Kreativität, also ihr habt dann auch so wirklich kreativ...
Also jetzt hier die Fernsehspots und so, das wird dann schon eher jetzt extern produziert, das in der Tat. Aber also da haben wir aber auch in der Anfangsphase auch viel In-House gemacht, aber so Sachen werden dann jetzt schon mittlerweile extern gemacht.
Ist eigentlich Italien für euch ein großer Markt?
Ja, mit dem Zusammenschluss von uns und Just Eat sind wir auch Nummer 1 in Italien, ja.
Und gibt es da krasse Effekte jetzt? Irgendwie, weil die sind ja, man sagt ja immer, Italien ist ein paar Wochen vor uns jetzt.
Ja, ja, also es ist so ein bisschen interessant, weil dadurch, dass wir sind zwar rechtlich gesehen schon eine Firma, aber wir haben noch keinen Zugriff auf die Daten, also zumindest nicht auf Vorstandsebene. Also es ist ein bisschen bizarr, aber dadurch, dass das Kartellamt das noch prüft, haben die uns, wie gesagt, diese sogenannte Hold Separate Order gegeben. Und wir dürfen momentan quasi nicht mit Just Eat in Verbindung treten. Und von daher haben wir da auch gar keine Informationen momentan darüber.
Okay.
Aber das Interessante ist eigentlich in der Tat, wir haben halt in vielen der europäischen Märkte generell gesehen, wie so diese verschiedenen Stufen alle Märkte gleich mehr oder weniger durchlaufen sind, ja. Und eigentlich auch, wenn du es dir angucken würdest, auch selbst China ist ähnliche Szenarien durchlaufen. Also da war es eben auch so, am Anfang Business as usual, dann relativ viele Restaurants weggebrochen, auf der anderen Seite relativ viele Restaurants neu dazugekommen, die möglichst schnell draufgenommen haben. Und dann hast du halt gesehen, wie jetzt dann die ganzen europäischen Märkte alle diese Stufen auch durchlaufen sind. Und jetzt im Nachgang die USA eben genau dieselben Dinger auch durchläuft. Also es war quasi China, Europa, also mit Italien als Vorläufer. Im nächsten Schritt dann UK, jetzt genau dasselbe. Du musst dir vorstellen, momentan in UK hat kein einziger McDonald's offen. Kein einziger. Und über Eats, das Großteil der Geschäft, und wir denken wahrscheinlich, dass der größte Teil des Geschäfts von Über Eats in UK ist McDonald's. Und es gibt momentan keinen McDonald's, der aufhat. Noch nicht mal für Lieferung.
Okay. Ja, also das ist halt, ich war jetzt hier noch am Wochenende bei McDrive. Insofern, hier geht es.
Ja, genau. Also in Deutschland hat McDonald's noch offen. Aber beispielsweise auch in Österreich, wo die Regelungen ja auch ein bisschen verschärfter sind, hat McDonald's beispielsweise komplett geschlossen. Selbst für Lieferung.
Okay. Ist eigentlich bei euch nach wie vor, weil wir gerade über Pizza auch sprachen, Pizza das Nummer 1 Produkt? Also oder der größte, also kaufen die Menschen zu, weiß ich nicht, zur Hälfte bei euch Pizza oder was kaufen die?
Ja, also es ist in der Tat immer noch Pizza, Pasta. Mhm. Hat sich ein bisschen verringert, der Anteil. Oder beziehungsweise absolut gesehen, jetzt nicht unbedingt verringert, aber relativ gesehen verringert. Weil wir steigern halt wirklich auch jedes Jahr die Wiederbestellquoten. Ne? Das heißt, die Orderfrequenz erhöht sich jedes Jahr. Das heißt, in absoluten Terms ist, glaube ich, Pizza, Pasta noch nicht mal groß runtergegangen, sondern eher in relativen Terms, weil die Anzahl der Orders sich insgesamt im Jahr verändert.
Und was kommt danach? Also was ist das nächste?
So asiatisch Thai. Mhm. Burger ist mittlerweile sehr, sehr beliebt geworden. Und es gibt ja auch, also neben den größeren Burger-Playern, die wir jetzt öfter mal erwähnt haben, gibt es ja auch wirklich sehr, sehr gute lokale Burger-Läden mittlerweile. Da ist echt viel passiert. Also das sind so die größeren Kategorien, Sushi natürlich auch noch dazu.
Ja. Okay. Sag mal, und ihr wart ja auch einer der Hauptsponsoren der Fußball-EM jetzt hier, die eigentlich hätte stattfinden sollen, ne? Wie ist denn das?
Ja, genau. Also wir haben eben, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, hier Top-of-Mind-Brand-Awareness, die Marke bilden und so. Und dadurch, dass wir halt einen einheitlichen Marken-Approach haben über die verschiedenen Länder, die heißt zwar anders, aber zumindest von der Farbgebung vom Haus, haben wir gesagt, das sei ein super Event, um dann wirklich auch die Integration mit Just Eat voranzutreiben. Und wir sind ja in Europa, sind wir hauptsächlich aktiv. Wir sind fast in jedem größeren Land in Europa aktiv. Und von daher haben wir die EM als super Event angesehen, das dann wirklich voranzutreiben und die Marke da weiter rauszustellen. Wir sind da einer von 6 Hauptsponsoren. Und klar, aus dem Gesichtspunkt ist es ein bisschen schade, dass es verschoben wurde. Aber unter dem anderen Aspekt, dass man auch nicht weiß, wie sich die ganzen Märkte momentan so entwickeln und um Kosten eben so ein bisschen einzusparen, sind wir jetzt auch nicht so traurig dann, dass es dann am Ende nächstes Jahr stattfindet. Und das Schöne dabei ist, jetzt kann ich eben dann weiter, ein Jahr lang weiter die Signature bei mir in der E-Mail drin haben, dass wir Proud Sponsor von der EM sind. Ja.
Aber das heißt, ihr bleibt dabei und es gibt auch keine Anpassung oder ihr zahlt einfach denselben Preis im nächsten Jahr?
Das weiß ich nicht genau, wie das sich dann so alles so darstellen wird, aber wir planen da weiter dabei zu sein für nächstes Jahr.
Was bekommt man eigentlich für so ein Paket? Also wenn man da jetzt EM Top 6, sagen wir mal, Sponsor ist, was ist denn da drin? Bandenwerbung nehme ich an, was noch?
Ja, also ich glaube, der Haupteffekt erzielst du durch Bandenwerbung. Dann hast du natürlich so Sachen noch wie beispielsweise in den jeweiligen lokalen TV-Stationen, bevor dann die Live-Übertragung startet, werden dann immer 3 der 6 Partner genannt und wird dann gesagt, okay, dieses Spiel wird eben präsentiert von, dann kommen eben die 3, dann immer bei den Interviews und so hast du hinten dran diesen Aufsteller mit den Werbepartnern. Wir speziell haben dann noch Exklusivrechte als der einzige von den 6. Wir dürfen auch die sogenannten, und jetzt nicht verwechseln, die Player Escorts stellen. Das sind aber nicht, was du jetzt vielleicht denkst, sondern das sind die Kinder, die wir am Anfang einlaufen mit den Spielern. Mhm. Die dürfen dann auch leicht gebrandet sein von uns und wir dürfen die auch auswählen und vielleicht gegebenenfalls verlosen oder wir überlegen gerade, ob wir vielleicht dann vielleicht Kinder aus Gegenden nehmen, die es vielleicht nicht so mal leisten könnten, mit ihren Eltern zu so einem Spiel zu gehen. Mhm. Also solche Dinge kannst du da alles mit reinbringen. Also es ist auch viel Verhandlungssache, was du eben mit der UEFA dann eben aushandeln kannst.
Und zum Preis wirst du uns wahrscheinlich jetzt hier offiziell nicht sagen können, aber ich vermute mal, sowas kriegt man jetzt nicht für 5 Millionen, sondern eher für, weiß ich nicht, 30 Millionen.
Kann leider nichts konkret dazu sagen, aber also ich würde das mal so stehen lassen, was du gesagt hast.
Also okay. 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 Wow, geile Geschichte, die ihr da aufgebaut habt. Wirtschaftlich sicherlich mit das Krasseste, was es in den letzten Jahren hier aus Deutschland heraus gegeben hat. Also auch man hört jetzt 10 Milliarden, habe ich am Anfang vertan, Unternehmenswert. Ja, Wahnsinnsgeschichte, das ist ja irgendwie Zalando-Level von der Firmenbewertung her und das über die Börse und so echt großen Respekt und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so ein bisschen sozusagen zu berichten in der aktuellen Situation und generell von euch, haben wir so eine Mischung vielleicht, ist es hoffentlich geworden aus der Lieferando, der Jörg-Gerbig-Geschichte und vielleicht auch ein bisschen Corona-Update von der Front. ich hoffe, du bleibst uns treu und wir hören uns vielleicht eines Tages wieder und sprechen dann wieder noch mehr über Marketing als heute.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, euch auch, alles Gute.
Okay, und dann bis die Tage. Ciao, ciao.
Ciao.